Einen schönen guten Abend bei Radio Night Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute haben wir als Gast zugeschaltet aus England Frau Professor Ursula King. Frau Professor, sind Sie in der Leitung?
Jawohl, guten Abend, Herr Steininger, ich bin hier.
Sehr schön, Frau Professor, ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute mit uns über Teilhard de Chardin zu sprechen. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind mittlerweile emeritierte Professorin für Theologie und Religionswissenschaften an der Universität in Bristol in England und eine der Vizepräsidentinnen des World Congress of Faiths. Und ich glaube, man kann sagen, dass Sie weltweit einer der anerkannten Expertinnen für die Spiritualität Teilhard de Chardin sind. Das ist auch das Thema, zu dem wir Sie heute eingeladen haben, obwohl Sie über viele Themen zeitgenössische Spiritualität publiziert haben. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern über christliche Mystiker, auch über Frauen und Spiritualität, größtenteils in Englisch verlegt. Es gibt ein Buch von Ihnen, das auch auf Deutsch herausgekommen ist, das heißt Auf der Suche nach Sinn und Erfüllung, eine Spiritualität für die Welt von heute. Das heißt, es gäbe eine Fülle von Themen, über die wir gerne mit Ihnen reden würden, aber Sie sind eine anerkannte Expertin und ich glaube auch eine intime Kennerin der Spiritualität eines der wichtigsten christlichen Mystikers der Gegenwart, würde ich sagen, Teilhard de Chardin. Und Sie haben eine Biografie über Teilhard geschrieben und Sie haben diese Biografie mit dem Titel genannt Spirit of Fire.
Ja.
Und ja, da möchte ich Sie einfach direkt zu diesem Titel fragen, wie kommt man zu diesem Titel für Teilhard de Chardin, Spirit of Fire?
Ja, das hat etwas mit Theas Gebrauch der Metapher des Feuers zu tun. Es gibt bei ihm von den frühen bis zu den späten Schriften immer wieder diese Aussage, dass man vom Feuer befeuert sein muss, dass das Feuer uns, wenn Sie so wollen, transformiert. Das Feuer steht irgendwie für die Inspiration. Also ganz am Ende seines Lebens, in seiner kurz spirituellen Autobiografie, Das Herz der Materie, spricht er von diesem Feuer des brennenden Busches, Moses, der auf dem Berge steht und Gott im Feuer begegnet. Nicht, das ist das Feuer des Gottes, der Gotteserfahrung, ist auch das Feuer der Mystiker, das Feuer der Liebe, das Feuer, das ihn befeuert hat, angefeuert hat, zu forschen, Fragen zu stellen, die Welt zu erforschen, also ganz konkret durch Reisen, aber auch durch seine paläontologischen und geologischen Forschungen, vor allen Dingen in Asien. Also es ist wirklich, und zwar ist das Feuer ist ein ganz bestimmtes und wichtiges, eine wichtige Metapher in seinen Schriften. Und die andere Metapher, die ebenso wichtig ist, ist die des Herzens, das Herz. Das Herz als Zentrum des menschlichen Seins, also irgendwie das Bild des Herzens. Und ich wollte ursprünglich meine Biografie das Herz des Feuers, ein Herz des Feuers nennen.
Oh ja.
Und das ging im Englischen nicht, weil es schon ein Buch gab, das diesen Titel hatte über eine Ordensgründerin.
Verstehe.
Und der amerikanische Verlag hat mir gesagt, das geht nicht. Heart of Fire is not possible. Das ist nicht möglich. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Spirit, also der Geist des Feuers ist eigentlich vielleicht sogar noch besser.
Ich verstehe. Sie haben ja eine ganze Reihe von Büchern über Teilhard de Chardin publiziert.
Ja.
Warum denken Sie, dass Teilhard de Chardin so relevant ist für eine zeitgenössische Spiritualität? Was hat er uns zu sagen? Ja.
Er hat in meinem Verständnis hat er eine Vision, eine Spiritualität, die wir in unserem Sinne holistisch nennen würden, die also wirklich nicht nur eine Spiritualität ist, die noch in der Vergangenheit steht, sondern ganz auf die Gegenwart und Zukunft hingerichtet ist und die eine unwahrscheinliche Dynamik hat, also nach vorwärts hin. Also man kann wirklich bei ihm von einer, ich weiß jetzt nicht, ob das auf Deutsch richtig formuliert ist, aber man kann bei ihm von einer evolutiven Spiritualität sprechen, also evolutionary spirituality, yes, weil die Evolution für ihn so zentral ist im Verständnis der Welt, des Menschen, des Universums. Und die Evolution mit ihrer kosmischen Dynamik und ihrer Voranentwicklung, Herausentwicklung und der Emergenz neuer Formen, mhm, ist etwas, was eigentlich erst der moderne Mensch wirklich entdeckt hat und was wir jetzt eigentlich erst im 20. und 21. Jahrhundert wirklich begreifen. Und deswegen meine ich, er sei so voran mit seinem Denken, mhm, vielen, vielen Leuten voran. Und er beschreibt auch in seinen Reflexionen über die Mystik, er spricht immer von dem Seher oder den Seherinnen, also die Menschen, die irgendetwas vorhergesehen haben, eine Vision der Welt und des Menschenschicksals, die anders ist, die neu ist. Und das hat ihn immer sehr angezogen, mhm, weil er sich selbst auch so verstanden hat.
Jetzt war Teilhard de Chardin ja Jesuit und war ja sein Leben lang Jesuit, also auch in einer katholischen Religiosität und Spiritualität eingebunden und auch ganz bewusst dort bleibend.
Ja.
Wie kam er als Jesuit zu dieser, wie Sie meines Erachtens berechtigterweise gesagt haben, eigentlich zur revolutionären Sichtweise, dass ja Spiritualität heutzutage eine evolutionäre Spiritualität sein muss?
Das ist ein ganz großer Umbruch, der eigentlich als Prozess nachvollzogen werden kann. Also ich habe letzten Sommer darüber ein Papier geschrieben, das Teilhards Erwachen zur Evolution. Das kann man genau zeitlich datieren. Aha. Das ist nämlich 1911 in Hastings in Südengland geschehen. Und er hat darüber 40 Jahre später selbst darüber geschrieben, dieses Aufwachen. Denn er schreibt später, wie er ganz traditionell erzogen worden ist in der Schule von den Jesuiten und hinterher als junger Jesuit. Und er hat also fleißig Theologie und Philosophie studiert. Und er wollte eben auch sich ganz Gott widmen in einer ganz traditionellen Weise, die eigentlich immer in der Vergangenheit damit verbunden war, dass man die Welt flieht und hinter sich lässt und sich nur auf Gott und auf den Geist bezieht und so weiter. Und dann hat er entdeckt, dass das nicht genug ist und dass irgendwie die Evolution alles ganz anders präsentiert. Alles muss ganz neu interpretiert werden. Und dann schreibt er später, dass also seine orthodoxen Glaubensformen, dass er eigentlich immer noch, er verehrt immer noch das Herz Jesu, er verehrt immer noch den Christus, aber den kosmischen Christus. Er sieht es in einer ganz revolutionären neuen Weise, weil er meint, dass durch die evolutionäre Dynamik sich alles in Bewegung setzt. Das Denken, das Leben, alles wird verkompliziert, wenn Sie so wollen, komplexifiziert, weil ganz neue Lebensformen sich aus dem evolutionären Prozess her entwickeln. Und er meint, das stimme auch auf die Menschheit jetzt zu. Die ganze menschheitliche Entwicklung ist in einem radikalen und revolutionären Umbruch auf die Zukunft hin.
Sie haben es ja kurz angeschnitten. Ich würde gern nachfragen wollen, er hat das offensichtlich so auf den Punkt gebracht, dass alles ganz neu verstanden werden muss. Was meint er damit und warum?
Was meint er damit, fragen Sie?
Ja, und warum?
Und warum?
Warum alles ganz neu?
Weil das vergangene Denken immer in statischen Kategorien sich bewegt hat. Und dass man eigentlich das Leben und die Kategorien essentialistisch, also ganz wesenshaft bestimmt hat und man gemeint hat oder die Menschen gemeint haben, sie können eine definitive eine Definition von jedem Wesen und so weiter geben, aber sie haben nicht gesehen, dass das Leben wirklich immer ein Leben des Geborenwerdens, des Wachsens und des Abnehmens, des Sterbens ist. Dass der ganze evolutionäre Verlauf eigentlich einen Rhythmus hat und dass nie etwas stillsteht, dass alles immer in Bewegung ist. Und daher ist es eigentlich zu eng. Es ist zu eng und zu eingeengt, statisch zu denken. Alles setzt sich jetzt in Bewegung. Das hat ihn für ihn eben die Glaubenslehren und die traditionellen Spiritualitätslehren, hat das alles in eine ganz andere Perspektive umgesetzt, wo eine neue Interpretation gebraucht wird. Nun finden das vielleicht viele Menschen sehr, nicht nur sehr beunruhigend, aber auch sehr bedrohend, weil sie dann denken, ja, wo ist denn meine Sicherheit? Was kann ich denn nun fest glauben? Was ist nun richtig und was ist nicht richtig? Und der Teilhard hat immer, glaube ich, gemeint, dass man selbst viel mehr mit seinem Denken, seiner Verantwortung, seinem Gefühlsleben sich ganz verantwortlich mit diesen Dingen auseinandersetzen muss und dass es ein Prozess ist, durch den man wächst und reifer wird, nicht? Dass also da ganz neue Impulse kommen, so wie Sie von Enlightenment-Impulse sprechen, dass also Impulse uns vorwärts treiben und irgendwie uns da anziehen, etwas Neues zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke.
Absolut, ja.
Verstehen Sie, das ist auch noch ein Suchen und ein Tasten. Also der berühmte Naturwissenschaft, ich war in Deutschland ist er bestimmt auch sehr bekannt, Dr. Joseph Needham, der also auch die chinesische Wissenschaft sehr bearbeitet hat, Naturwissenschaft und darüber Bücher geschrieben hat, der hat den Teilhard gekannt in China. Er hat gesagt, Teilhard ist der Prophet unserer Zeit. Er sieht wirklich alles ganz neu. Es ist ein großer Prophet, ein Denker, der wirklich im Vorwärts hinein den anderen Menschen vorausgeht.
Sie sprechen es ja immer wieder an, auch mit den Worten, die Sie hier verwenden, wenn Sie davon sprechen, dass er ein Seher ist, dass alles in Bewegung ist und dass er auf etwas zugeht. Und er formuliert das manchmal ja auch so radikal, in dem Teil A sagt, wir brauchen einen neuen Gott, einen Gott der Evolution.
Genau.
Und das ist natürlich für einen Christen schon in sich eine radikale Formulierung. Wir brauchen einen neuen Gott der Evolution. Aber wenn ich das richtig verstehe, meint er genau dieses in die Zukunft hineingelehnte, das die neue Spiritualität ausmacht und was auch sein Feuer ausmacht.
Ja, und es geht um einen Prozess einer größeren, soll ich das sagen, Vereinigung, Zusammenkommen, dass wir wirklich etwas Neues zusammen aufbauen. Also man muss dann bei der Evolution ja auch ganz von Anfang an anfangen, dass also wirklich, er suchte immer nach dem Urstoff, wenn Sie so wollen, der Urstoff des Universums. Was ist das? Mhm. Und er will weg von dieser traditionellen, dualistischen Teilung von Geist und Materie. Die Materie ist schon begeistigt, wenn Sie so wollen. Mhm. Es ist ein Aufsteig, ein Prozess, wo die Materie fast zum, Crucible, was heißt Crucible auf Deutsch? Das ist
das heißt Crucible. Es heißt Schmelztiegel, es ist nur auf Deutsch
nicht verwendet. Ja, wie so ein Schmelztiegel des Geistes, Geist und Materie, je mehr die Materie sich zentriert und zusammenballt, desto mehr hat sie eine Innerlichkeit, ein Zentrum, was mehr und mehr vergeistigt wird. Und er sieht das in der milliardenlangen Entwicklung der Erde und aller lebenden Wesen. Und dann hat, was uns als Menschen, als das, was er das menschliche Phänomen nennt, was uns besonders auszeichnet, ist unsere Möglichkeit zu denken, Entscheidungen zu treffen, zu planen, Ziele zu haben, Verantwortung zu übernehmen und dann, was er ganz stark hat, also diese Liebe zur Erde, die Erde, die so geliebt wird, weil sie wirklich das Leben hervorgebracht hat und aus diesem Leben, also aus dieser Biosphäre, kommt jetzt der Aufstieg der Menschheit, was er dann die Noosphäre nimmt, die nennt. Diese Sphäre des Geistes und der Geist, geistigen Intuition, wenn Sie so wollen, und Vision, dass wir zusammenkommen, dass diese Noosphäre etwas ganz Neues ins Leben bringt. Ja. Und dass das irgendwie, können Sie das, wie soll ich sagen, diagrammatisch darstellen. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren einen sehr interessanten Vortrag gehört, an den ich sehr oft denke. Und es war ein deutscher Dominikaner, der hat das in London, diesen Vortrag gegeben, und der hat davon gesprochen, dieses Diagramm, also dieses Muster, was Thea braucht, ist historisch gesehen, also wenn Sie jetzt nicht nur die ganze Geschichte der Evolution, aber mal die Evolution der Menschheit sehen, dass fast die ganzen Jahrhunderte lang, seit die Menschheit besteht, hat sich die Menschheit ausgebreitet. Also sie haben einen Expansionsprozess um den Globus herum, also um die Erdkugel herum, immer weiter. Es gab immer wieder neue Länder, die bewandert werden konnten, die besiedelt werden konnten und so weiter. Es war immer noch mehr Raum, weiter auszuwandern. Und dieser Prozess der Expansion hat sich jetzt umgekehrt durch die demografischen Daten, also da die Menschheit so groß gewachsen ist und menschlich die Zahlen so riesig sind, haben wir jetzt einen Prozess der Kompression, nicht? Mhm. Also statt jetzt noch weiter auszudehnen, kommen wir alle mehr und mehr aufeinander, und diese Möglichkeit des Zusammenseins bringt auch sehr viele Krisen und Reibungen und Kriege und negative Sachen mit sich. Aber positiv gesehen gibt es die Möglichkeit, zusammenzuwirken, Ideale auszudenken und zu verwirklichen in einer Weise, wie das selbst vor 50 oder 60 Jahren nicht möglich war, weil wir heute die Kommunikationsmittel haben, näher aneinander zu kommen, fürs Gute und fürs Böse. Aber da ist ein Prozess des eine wirkliche Transformation im Geschehen, die wir fast noch gar nicht wirklich selber verstehen.
Ja, ja. Ich möchte auf jeden Fall auch auf diesen Punkt noch weiter eingehen, möchte aber vorher noch einen Schritt zurückgehen, was Sie am Anfang dieser Ausführung auch eingebracht haben, was vielleicht auch der Ausgangspunkt von Tylers Ansatz hier ist, wenn er nämlich vom Herz der Materie spricht.
Ja.
Weil dieses Herz der Materie, das ja an sich schon ein sehr starkes Bild ist, und ich glaube, dass auch sehr diese Diesseitigkeit seiner Spiritualität anspricht, was Sie wahrscheinlich auch angesprochen haben, wo Sie gemeint haben, seine Liebe zu der Erde, und zu sehen, dass es eben keine Teilung zwischen der anderen Dimension und dieser Dimension gibt, sondern dass es ein Werdensprozess ist, wenn ich das so formulieren kann, und dass sein Anliegen ist, das auch in dieser Einheit zu verstehen und auch in dieser Einheit zu leben.
Ja, ganz genau. Also es geht ihm wirklich um eine neue Erdgemeinschaft, und für ihn ist natürlich, was ihn sehr interessiert, ist die Frage oder die Suche nach spirituellen Ressourcen, wenn man das mal so sagen kann, ich weiß nicht auf Deutsch, also wo sind die Energiequellen, die das Menschliche qua Menschliches wirklich fördern? Ja. Wir kümmern uns immer um die ganzen Energiequellen, ob es Öl oder Uranium oder was auch ist, ob wir genug Wasser haben, aber er sagt immer, wer kümmert sich um die Frage, haben die Menschen genug geistige Energiequellen, um wirklich ihr Leben zu fördern, ihr Leben zu ernähren, nicht im physischen Sinne des Essens, sondern was brauchen wir, welche Ideen, welche Inspirationen brauchen wir, woher kommt die Dynamik des Menschlichen, dem Leben zu trauen und wirklich an diesem Prozess mitzumachen. Und ich finde das eine wahnsinnig eine ganz stark inspirierende Vision, weil ich das auch mit dem Alter der Menschen, also wenn Leute älter werden, wie sehen sie sich dem Leben gegenüber, woher kommt ihre Energie? Und für Thea ist traditionell gesehen die tiefste Quelle der Energie ist die Möglichkeit der Liebe, die Liebe, die er wirklich in den Wurzeln des Kosmos schon sieht, also die Liebe zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten, zusammen sich gegenseitig zu helfen und so weiter. Und in diesem in dieser Dynamik sieht er eben die Möglichkeit, dass wir wirklich eine neue Gemeinschaft auf der Erde bilden können. Nicht? Also, dass die Liebesbande zwischen den Menschen weiter entwickelt werden können. Er ist nicht der Einzige, der das sagt. Ich könnte Ihnen andere Beispiele geben. Aber von daher gesehen sind für ihn die Mystiker in allen Religionen so ganz besonders wichtig. Stimmt. Und er sieht auch den Platz der Religionen, also den Beitrag der Religionen als sehr wichtig, weil sie so viele Weisheitsquellen haben. Mhm. Aber er sagt, die Quellen, diese Quellen allein sind nicht genug. Die müssen sich auch in ein Gespräch und eine Diskussion mit anderen Quellen, die wir haben, zusammentun. Nicht? Und es interessiert ihn, wie sehr Menschen verschiedener Glaubensbekenntnisse zusammenkommen und miteinander in Dialog treten. Also er hatte da sehr früh sehr positive Haltungen gegenüber dem interreligiösen Dialog. Und er meinte immer, wir müssen beginnen da, wo wir sind, nämlich unser Glaube an den Menschen. Bevor irgendein anderer Glaube wichtig ist, ist es wichtig, dass wir in den Menschen, an den Menschen und die Möglichkeit des Menschenglauben und dass Menschen zusammen eben etwas ganz Gutes schaffen können.
Yeah.
Nicht, es geht ihm dann auch im tieferen mystischen Sinne, in der traditionellen Mystik, von der er sehr inspiriert war, aber die ihm dann auch zu statisch war. Er wollte eine Mystik der Evolution in eine Mystik der Aktion, dass uns wirklich unsere tiefsten spirituellen Erlebnisse und Einsichten dazu ermuntern, am Leben und an der Entwicklung des Lebens teilzunehmen und uns nicht vom Leben zurückzuziehen. Verstehen Sie das, was ich meine?
Ja, sehr, sehr.
Nicht? Und das ist sehr, sehr bekräftigend, sehr eine ganz starke
absolut.
Aussage. Nicht? Und das kann einen sehr ermuntern und sehr viel Mut geben, nicht? Weil es nämlich, es geht ihm um die tiefsten menschlichen Erlebnisse, die ganz tief mit dem Geistlichen, mit dem Geistigen und mit dem Göttlichen verbunden sind, aber zur gleichen Zeit will er nichts von der Welt aufgeben, sondern das Beste und das Größte in der Welt weiterentwickeln im Sinne der Einheit von Geist, Materie,
nicht? Und den Dialog, den Sie angesprochen haben, den er gepflegt hat, ist ja nicht nur ein Dialog zwischen den Religionen, sondern auch, wahrscheinlich ist das, was Sie gemeint haben mit den anderen Quellen, ein Dialog zwischen Religion, Spiritualität und Wissenschaft. Er war ja selbst auch ein sehr renommierter Wissenschaftler als Paläontologe. Ja. Er hat ja auch wissenschaftlich sehr viel geleistet. Und ich denke, diese zwei menschlichen Fähigkeiten und menschlichen Wurzeln auch zusammenzubringen, war Teil seines Anliegens.
Ja, das stimmt ganz genau. Und deswegen ist er auch wichtig für die heutige Diskussion zwischen Religion und Naturwissenschaften oder Theologie und Naturwissenschaften. Da war er sehr, sehr interessiert und er war immer darin interessiert, weiter zu suchen und zu forschen. Also er hatte eine große Bewunderung für die heutigen Forschungsleistungen. Manchmal vielleicht sogar fast schon ein scientistischer, also ein zu naturwissenschaftlicher Glaube, ohne dass er vielleicht genug die negativen Seiten der heutigen Naturwissenschaften sah. Aber er hat eben gesagt, wir müssen nicht nur Fragen stellen, sondern ganz tief erforschen. Wir müssen das Phänomen des Geistes und des Menschen und der Mystik und der Religion genauso kritisch bis ins Einzelne untersuchen, wie wir die Materie, die sogenannte Materie untersucht haben, die Zellen, die Atome, die biologischen die Entwicklungsmuster. Wir müssen viel mehr noch wissen über unseren Geist und was den Menschen wirklich zum Menschen macht. Und da sind ja auch manche Forscher heute sehr daran interessiert. Also ich denke zum Beispiel, heutige Forschung in Neurobiologie und Forschung über das Gehirn und welche Gehirne wir haben und was die alles tun. Oder die Zusammenarbeit der verschiedenen Moleküle und Zellen und auch wie die Zellen motiviert sind, dass das nicht nur chemisch und nicht nur von den Genen herkommt, sondern auch von dem ganzen Kontext. Also da gibt es ja heute so sehr interessante und neue Ansätze, dass man gar nicht weiß, was vielleicht in 20 oder 30 Jahren naturwissenschaftlich wirklich die Einsichten sein werden. Das kann sich ja noch alles sehr ändern.
Sie haben auch erwähnt, die Dimension, die für Teilhard de Chardin es gespielt hat, dass wir als Menschheit zusammenkommen. Und er hatte hier auch eine spezielle Vision, die in einer Weise auch schon anfängt, Wirklichkeit zu werden, die eigentlich erstaunlich ist und die seine Seherqualitäten auch in Kreisen berühmt gemacht hat, die eigentlich sonst weniger mit Spiritualität zu tun haben, weil viele Menschen, die sich mit Internet auseinandersetzen, durchaus auch den Begriff, der ja von Teilhard de Chardin kommt, der Noosphäre, dieser geistigen Ebene, wo wir als Menschheit auch aufgrund von Technologie, aber auch aufgrund eines Zusammenkommens auf einer geistigen Ebene global, in einer Weise, wie er es vorhergesehen hat und wie wir wahrscheinlich auch schon anfangen zusammenzukommen, wie wir es als Menschheit noch nie taten.
Genau. Also ich meine, es gibt Menschen, die sprechen vom Cyberspace als der Ort oder die Dynamik, die potenziell ein neues Bewusstsein gebären wird und ein neues Bewusstsein in der Menschheit hervorbringen wird, das viel mehr, wie soll ich sagen, so ein Bewusstsein, das ist viel kollektiver als nur ein individuelles Bewusstsein. Und da kann man sagen, dass Teilhard da wirklich schon das vorgefühlt hat. Also manche denken, er sei der Prophet des Internets gewesen, weil er eben diese Vision der Noosphäre gehabt hat. Wissen Sie, was so fantastisch ist, ist, dass diese Vision ihm in den, wie sagt man, the trenches, was sind die Trenches in Deutschland?
Schützengraben.
Im Ersten Weltkrieg, wie heißt es?
Schützengraben.
Die Schützengraben des Ersten Weltkriegs, bei der Nachtwache hat er diese Vision gehabt von der Noosphäre. Er wusste aber nicht, weil wir das benennen soll. Er hat mehrere Jahre lang nach einem Wort gesucht. Er hat also den vollen Mond gesehen bei der Nachtwache und immer darüber nachgedacht, wie der ganze Globus, die ganze Erdkugel irgendwie von einem Schleier umgeben ist. Er hat sich das so vorgestellt, dass nicht nur diese Biosphäre, da ist was unter den Menschen untereinander und all den Städten. Das sieht so aus wie ein blauer Dunst. Irgendwie hat er versucht, ein Bild von der Noosphäre zu haben. Und dann hat er zuerst von der Monade gesprochen, dann hat er von der Anthroposphäre gesprochen, die menschliche, die spezifisch menschliche Sphäre, die aus der Biosphäre herauswächst und da ihre Wurzeln hat, aber mehr als die Biosphäre. Es ist eine neue Emergenz, die durch die Divergenz der Evolution kommen konvergente Entwicklungen zusammen und aus dieser Konvergenz kommt eine neue Emergenz, geht etwas Neues hervor. Aber er hat irgendwie nicht gewusst, wie man das nennen soll. Und nach dem Krieg hat er, als er in Paris weiter Naturwissenschaft studiert hat, er hat 1922 seinen Doktor gemacht, da hat er sich mit diesem Philosophen Édouard Leroy immer getroffen und die haben viel philosophiert zusammen und über diese Dinge nachgedacht und dann sind sie auf dieses Wort Noosphäre gestoßen und dann hat der Édouard Leroy als Erster das in einem seiner Bücher gebraucht und Teilhard hat es zuerst in einem Aufsatz, ich glaube 1927, gebraucht und dann war damals ein russischer Naturwissenschaftler in Paris, der hieß Vernadsky, der hat das Wort auch von denen erhalten und hat es dann mit nach Russland genommen, in seinen russischen Schriften gebraucht. Und manche Leute denken, der Vernadsky hätte das erfunden. Der hat das aber von dem Leroy und dem Teilhard übernommen. Mhm. Und da haben sie eben gedacht, dass der Nous, also der Geist, im Sinne einer integralen Vision, nicht im Sinne der Ratio, der ganz kalten und abstrakten Vernunft, sondern das typisch Menschliche, der Geist, der zur Erkenntnis sucht. Es geht aber nicht nur um das Denken, es geht auch um die Aktion, um das Handeln und es geht auch im Letzten auch um die Liebe, wie die Menschen zusammenkommen, was die Menschen zueinander anzieht, Pläne zusammenzumachen, Unternehmen und so weiter und so fort. Also das wird dann immer, immer komplexer, aber er hat eben diese ganz starke Idee gehabt und ich glaube, da ist auch wirklich was dran. Das ist eine ungeheure Einsicht, diese Noosphäre. Ja. Was die Noosphäre nun ist, die Noosphäre ist noch im wie soll ich sagen, im Prozess der Geburt, aber sie wird immer stärker sich profilieren. Und das ist etwas, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Es ist nicht nur der Logos, dass wir miteinander sprechen können, dass wir unsere Ideen austauschen können, sondern wir wollen ja auch miteinander leben, wir wollen miteinander handeln, wir wollen miteinander Kunstwerke schaffen, wir wollen miteinander gesellschaftliche Ordnung, Architektur, Kunst, was weiß ich nicht alles, das Wissen, die Wissenschaft, das sind alle diese menschlichen Bereiche, die Teil von der Noosphäre sind.
Genau. Es ist ja auch eine ungeheure Vision, diese Noosphäre. Und gehe ich richtig in der Vermutung, dass das ja auch mit seiner Liebe zu der Erde zu tun hat? Weil so wie er es formuliert, auch als Begriff, als Noosphäre, hat es natürlich auch die Beziehung zur Physiosphäre und zur Biosphäre. Wirklich, dieser Globus anfängt von seiner physischen Gestalt eine biologische Emergenz zu entwickeln, die eben die ganze Biologie ist. Und daraus auch mit unserem menschlichen Geist, wir anfangen, eine neue Sphäre als Ganzes miteinander zu entwickeln, die eben diese Noosphäre ist, wo wir in einer geistigen Sphäre als eins zusammenkommen und auch das nicht eine statische, sondern eine dynamisch nach vorne gerichtete Bewegung ist.
Ja, Sie haben das sehr gut ausgedrückt. Da bin ich ganz mit Ihnen einig. Denn ich habe das mal ein bisschen historisch so nachgesehen, wie er da drauf gekommen ist. Nicht? Er hat nämlich 1922 hat er einen Artikel geschrieben, das Antlitz der Erde. Und zwar ist das der Titel von den vier Bänden, die der Schweizer Süß 1875, also Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, wo er zuerst 1875 den Begriff der Biosphäre formuliert hat. Nicht? Das kann man ganz genau nachsehen. Und dann ist der Teilhard einer der frühen Verteidiger der Biosphäre gewesen. Also er hat sich sehr für diesen Begriff der Biosphäre interessiert. Und dann hat er in diesem, ich habe gelesen, manche Interpreteten verstehen das nicht so richtig, Sie haben gesagt, dass der Teilhard eine Book Review, also eine Rezension von dem Süßbüchern gemacht hat über das Antlitz der Erde. Das stimmt aber gar nicht. Er hat den Begriff von dem Süß übernommen und er schreibt dann in diesem Essay, also ganz begeistert, so wie sie das beschrieben hat, wie die Erde, die physische Erde eine Physiognomie hat, wie das nicht nur ein Land hier und ein Land da, ein Berg hier, ein Ozean da, sondern alles gehört zusammen. Das ist ein ganz tief miteinander verbundenes und voneinander abhängender Prozess, diese Erde. Und sie hat wirklich, sie ist eine Einheit, sie ist eine Realität, sie ist eine Präsenz, die wir vorher, die Menschen haben das vorher gar nicht so in so einem Einheitssinne verstanden. Sie haben sich vielmehr auf das Stückchen Erde beschränkt, das sie kannte, nicht die ganze Sphäre der Erde, der ganze Globus. Und in dem Sinne ist die Noosphäre jetzt noch eine andere Umhüllung dieses Globus. Nicht? Das ist also, das gehört alles miteinander. Es sind wie ineinander, wie soll ich sagen, geschachtelte, wie nennen sich diese russischen Puppen, die ich weiß nicht, wie man auf Deutsch
das russische Puppen.
Ja, dass sie eins nach dem anderen, nicht? Also von der Lithosphäre zur Atmosphäre, zur Lithosphäre, Biosphäre, Atmosphäre, Stratosphäre. Die Noosphäre kommt jetzt irgendwo dahin, aus der Wahnsinn. Biosphäre direkt heraus. Also das ist ja schon wahnsinnig interessant. Ich meine, das kann man auch Kindern und Jugendlichen wunderschön vorstellen und das kann einen ja auch wirklich sehr begeistern.
Ja, sehr. Und was meines Erachtens hier auch durchkommt, und was ja auch ein wichtiger Bestandteil seiner Spiritualität ist, ist diese kosmische Orientierung. Weil genau wie Sie es gerade beschrieben haben, ist diese evolutionäre Entwicklung, nämlich diese eine Entwicklung, dieser Sphären, die sich als eines aus sich herausschälen. Und wie Sie gesagt haben, wir Menschen sind noch gar nicht so lange zu dieser globalen Perspektive überhaupt durchgestoßen, weil wir das immer vereinzelt wahrgenommen haben. Aber er hat anscheinend diese Vision in ihrer Gesamtheit als eine evolutionäre kosmische Entwicklung, die sich auf diesem Planeten hier bis zur Noosphäre entwickelt.
Das stimmt ganz genau. Und das sehen Sie auch. Er hat ganz kurze Sätze darüber in seinen Tagebüchern und so. Das hat ihn wirklich lebendig bis zum Ende seines Lebens sehr beschäftigt. Und er hat alles in diesem Zusammenhang gesehen. Wenn Wissenschaftler also nur so ihre eigene kleine Wissenschaft machten, das war ihm alles zu klein. Was die Theologen und Philosophen machten, das oder die Soziologen, er schreibt, das spornte ihn nur an, wenn das wirklich in dieser viel größeren Gestalt und in diesem größeren Zusammenhang gesehen wurde. Und das finde ich eben so unwahrscheinlich lebensbejahend und sehr inspirierend.
Frau Professor King, wir könnten noch sehr viel auch in diesem
Ja,
Dialog
ich glaube
weiterführen.
auch.
Das Thema ist unerschöpflich. Ich möchte allerdings aber auch unseren Zuhörern die Gelegenheit geben, sich hier in das Gespräch mit einzubringen.
Ja.
Und würde hier auch ganz gern für unsere Zuhörer wieder die Telefonnummern durchgeben, unter denen sie sich hier in das Gespräch mit Frau Professor King einbringen können. Die Telefonnummern aus Österreich wären 01 26 505 40, aus der Schweiz 044 595 90 30, aus Deutschland 023 4 543 98 10. Der Zugangscode für alle drei Länder gleich: 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste. Und wie immer ist die Grundschaltung, dass Ihr Telefon stumm geschaltet ist und Sie mit der Tastenkombination Stern 6 Ihr Telefon auf laut stellen können, sodass wir Sie hören. Und Sie können dann nach dem Gespräch Ihr Telefon wieder mit der Stern 6-Taste stumm schalten, sodass wir die Leitung auch möglichst sauber halten können. Gleichzeitig besteht für alle diejenigen, die hier am Computer mithören und kein Telefon in der Nähe haben, wie immer auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hier bei uns mit einzubringen. Die E-Mail-Adresse noch einmal: radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Ich schaue kurz zur Technik. Die Technik sagt, dass die Leitungen offen sind, und wenn jemand sich schon per Telefon hier mit einbringen möchte, wir würden uns freuen. Wenn das jetzt auf...
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo. Also Frau Dr. King, ich finde, Ihr Beitrag ist wirklich so inspirierend. Man ist wirklich richtig fasziniert und wird richtig reingesogen, Ihnen zu folgen und mehr wissen zu wollen. Und was mich besonders auch angesprochen hat, ist das, was Sie über die Noosphäre beschrieben haben und wie Sie sie auch sehr plastisch eigentlich beschrieben haben. Und was mir dabei aufgefallen ist oder nochmal neu bewusst geworden ist, dass wenn sich sozusagen so, um es mal, wie ich es verstanden habe, mit anderen Worten zu formulieren, Bewusstsein quasi manifestiert, wie sehr es dann auf mich eigentlich auch drauf ankommt, wie ich mich verhalte, was ich tue, welche Entscheidungen ich treffe.
Ja, da würde ich Ihnen ganz zustimmen. Das inspiriert oder das fordert einen auf, mein eigenes Bewusstsein weiterzuentwickeln und mich verantwortlich zu entscheiden im Zusammenarbeit und im Zusammenleben mit meinen Mitmenschen. Das ist eine große Aufgabe, die wirklich sehr viele ethische Dimensionen hat. Aber ich glaube, es kann uns helfen, uns wirklich verantwortlich zu entwickeln.
Ja, genau. Und auch dieses Zusammen, welchen Stellenwert das eigentlich immer mehr braucht auch von uns.
Ja, also es wird heute so oft davon gesprochen, Konnektivität, also im Englischen sprechen wir da viel von Relationship, also wir sind alle miteinander, aufeinander bezogen. Aber ich finde, dass das in Teilhards Denken noch viel konkreter ausgedrückt wird, nicht? Und dass er wirklich zeigt, wie durch diese Evolution des menschlichen Bewusstseins und überhaupt des Lebens im Kosmos und auf der Erde, dass wirklich da ein immenses Panorama uns umgibt, was wir überhaupt noch nicht richtig zur Notiz genommen haben.
Ja, genau. Und was aber auch total davon lebt, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass wir es gestalten und wie wir es gestalten.
Ja, stimme ich Ihnen sehr mit Ihnen überein, ja.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Ich würde da gerne auch noch eine Frage anschließen. Sie hatten vorhin auch von Tyler Desjardins Spiritualität der Tat gesprochen.
Der Tat, der ja, Aktion, der Tat.
Der Aktion,
ja.
Richtig.
Ja.
Diese Spiritualität der Aktion, diese Spiritualität der Tat, was meint er damit? Und inwiefern ist
oder des Handelns. Ja. Ja, wissen Sie, das hat was zu tun mit seinem ganz konkreten, seiner Liebe, wenn Sie so wollen, seiner Annahme, seiner Bestätigung des Gewordenen und des Wirklichen, also der Realität des täglichen Erlebnisses, des täglichen Seins unseres Alltags, wenn Sie so wollen, ja, dass alles eigentlich wichtig ist, weil er alles als vom Geist durchdrungen sieht. Er hat also unwahrscheinliche Stellen in seinen Schriften, wo er schreibt, ja, wenn ich wirklich mich richtig davon bewusst werde und an Gott denke oder an das Göttliche, dieser ganze göttliche Bereich, davon haben wir noch gar nicht eigentlich gesprochen, Gott ist am Ende meiner Schreibfeder oder meiner Arbeit oder was ich jetzt auch mache. Wenn ich nur selbst wirklich bewusst sein werden kann, dass was immer ich auch mache, ich bin immer eingebettet in eine viel größere Wirklichkeit durch dieses untereinander verbunden sein, dass er all im Letzten dann im Göttlichen verankert sieht. Nicht? Also dass die Stufen werden immer größer, die Kreise werden immer größer. Das ist wirklich sehr atemberaubend.
Wenn er in diesem Sinn vom Göttlichen spricht, was versteht er unter dieser göttlichen Dimension?
Ja, das würde einen langen Vortrag brauchen, um das zu erklären. Wissen Sie, das Göttliche ist für ihn, ist es ganz konkret verstanden wie im Christentum. Er sieht das, also er spricht viel vom kosmischen Christus, das ist sehr wichtig für ihn. Wie die göttliche Materie, wenn Sie so wollen, die göttliche Dynamik, die göttliche Gegenwart ist ganz in der also er hat einen, was man technisch gesehen einen Panentheismus nennt. Also alles ist vom Gott durchdrungen, vom Göttlichen, vom Spirit, vom Geistigen. Und wir sehen das ja oft gar nicht so sehr. Nicht? Ja. Und er sieht das als das Wichtigste für das menschliche Leben. Nicht? Und deswegen hat er auch dieses Riesenvertrauen und hat er ja einen ganz, ganz tiefen Glauben, der durch nichts erschüttert worden ist, obwohl er auch sehr viel gelitten hat und sehr viel Schwierigkeiten hat mit seiner eigenen Kirche und seinem Orden. Aber er ist dieser Vision immer treu geblieben. Ja. Und er hat gewusst, dass seine Botschaft nur angenommen werden kann oder dass Menschen ihm nur vertrauen können, wenn er wirklich selbst seiner eigenen Inspiration treu bleibt. Nicht? Und das ist diese unwahrscheinliche palpable, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, das ist so konkret, das können Sie fast mit den Fingern anfassen, wie bei ihm überall das Göttliche durchdringt. Nicht? Er hat am Ende seines Lebens mitten auf einer New Yorker Straße gesagt, kurz bevor er gestorben ist, ich lebe jetzt ganz in der Gegenwart Gottes. Also das ist eine mystische Aussage. Nicht? Also so hat er gelebt. Er hat ja auch immer als Jesuit gelebt und jedes Jahr seine Exerzitien gemacht, aber er hat immer neu geschriebene Exerzitien haben wollen. Er fand diese ignatianischen Exerzitien zu statisch, zu sehr aus der Vergangenheit. Er hat gemeint, wir müssen das alles umformulieren für unsere evolutionäres Weltverständnis. Also er hat diesen unerschütterlich großen, tiefen Gottesglauben, der ist wirklich immens. Aha. Und das ist natürlich eine große Gnade, um das mal so auszudrücken. Nicht? Er hat also wirklich gelebt wie ein tiefer Mystiker.
Ja. Ah, vielen Dank dafür. Ich möchte noch einmal hier die Gelegenheit nutzen und zu sehen, ob jemand in der Leitung ist, der sich hier...
Ja.
Ja, hallo. Ja, wir, Art, da, das war jetzt kein Hörer. Wenn jetzt gerade niemand am Mikrofon ist, würde ich gern eines unserer zahlreichen E-Mails Fragen hier weiterreichen. Da schreibt eine Hörerin: Liebe Frau Professor King, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören und möchte mich recht herzlich für diese Stunde bedanken.
Ach, wie schön.
Meine Frage ist, ob Theiler einen Funken von evolutionärer Spiritualität in traditionellen Religionen erkannt hat, welche nur noch entwickelt werden müssen, oder sah er evolutionäre Spiritualität als einen komplett anderen, neuen Weg? Nochmal vielen, vielen Dank.
Das ist eine sehr gute Frage, die sich der Teilhard selbst gestellt hat. Er hat nämlich gesagt, ja, sind die anderen Religionen, er spricht von den Religionen sehr kritisch und sagt, die sitzen alle noch im neolithischen Stadium. Die sind versteinert und die gehen überhaupt nicht weiter. Also, wäre es deshalb besser, eine ganz neue Religion zu gründen, wie das der Julian Huxley gemeint hat? Müsste man eigentlich eine neue Religion der Evolution gründen? Dann hat er gemeint, das ginge nicht, weil doch in den Jahrhunderten, in den verschiedenen Religionen, in den Offenbarungen oder in den Schauen der Mystiker und Seher immer etwas im Kern ganz, ganz Wertvolles noch bleibt und dass wir eben einen Riesenschatz eines spirituellen Erbes der ganzen Menschheit haben. Er sah das immer im Globalen, nicht? Das ist nicht nur das Christentum, sondern der Islam oder der Hinduismus oder der Buddhismus oder das Judentum oder wir würden sagen auch die afrikanischen oder indigenen Religionen der Naturvölker. Wir haben solch spirituelle Schätze auf dem ganzen Globus in den verschiedenen Jahrhunderten, nicht? Ob man an die alten Ägypter denkt oder an die Römer oder die Griechen oder wer auch immer oder an Südamerika. Also das sind Quellen, die wir nicht verschütten dürfen. Wir haben da was ganz, ganz besonders Wichtiges und Precious. Also es ist wirklich sehr wertvoll. Das sind wirklich Kostbarkeiten. Aber wir müssen die aus ihrem versteinerten Schalen herausschälen, nicht? Das ist so, als wenn man die Nuss aufbricht, um den Kern zu haben. Was sind die wirklichen Kerne? Was sind die tiefsten Einsichten und Ansätze jeder Religion? Jede Religion ist institutionalisiert und verkalkt und ist versteinert mit hierarchischen, institutionellen Ämtern und Riten und Dogmen, die das Leben wirklich nicht gut möglich machen, die ganz einfach, wie soll ich sagen, man bekommt eine, wie heißt das, im Verdauen, man kann das nicht mehr verdauen, weil irgendwann wird einem das ganz unangenehm. Aber es gibt eben viele Einsichten, die auch noch mitgetragen und weitergetragen werden müssen. So hat er also, wie man sagen soll, er hat eine ambivalente oder eine dialektische Haltung, dass er vieles für gut hält und vieles sehr kritisiert. Nicht? Er hat zum Beispiel, er hat immer eine Neubelebung des Christentums in den östlichen Religionen gesucht, vor allen Dingen im Buddhismus. Aber er hat die östlichen Religionen auch sehr stark kritisiert. Aber man darf dann nicht vergessen, dass er das Christentum noch viel härter und schärfer kritisiert hat, weil er es natürlich viel besser und viel gründlicher kannte und deswegen auch viel besser wusste, was alles falsch, was nicht mehr so gut war im Christentum. So ist seine Haltung sehr zweiseitig, oder vielspaltig oder kritisch, wie man sie auch bezeichnen will. Aber er hat im Grunde doch den Kern, die Haupteinsichten, die Tiefe der Weisheit, die Möglichkeiten, das Leben zu befruchten und anzuspornen, die ursprünglichen Einsichten und die tiefen Sichten der Mystiker und Heiligen der Religionen doch haben, nicht?
Wunderschön. Eine Frage, die vielleicht daraus folgend wirklich auch dann weitergeht in der Linienführung, wo eine Hörerin schreibt: Mich würde interessieren, welche ethischen Implikationen die Erkenntnis eines evolutionären Prozesses hat in Teiler des Lehre und wie er sich eine Gesellschaft in diesem neuen Bewusstsein vorstellte.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Er kann das ja nicht alles konstruieren. Ab novo, wissen Sie, im Abstrakten, in seinem Kopf, nicht? Das muss man gemeinsam erarbeiten. Ich glaube, er hat versucht, Ansporn zu geben und Einsichten darzulegen, aber er hat auch gewusst und er hat auch seine Grenzen. Er ist nur ein Individuum, nur eine Person. Aber er hat doch, glaube ich, recht gehabt, dass er gespürt hat, dass die Menschen mehr zusammenarbeiten müssen, dass man wirklich eine Menschheit und eine Entwicklung und weitere Evolution des menschlichen Geschlechts nur zusammen weiter entwickeln kann. Nicht, das kann nicht eine Person alleine machen. Und er hat nicht den Plan für alle weiteren Entwicklungen. Man muss über Theia hinausgehen und seine Gedanken weiterentwickeln. Irgendwie hat er viele Gedanken wie Samen ausgestreut und selbst die Gedanken gar nicht voll weiterentwickelt und bis zu Ende durchverfolgt. Und deswegen wird er auch oft kritisiert, weil er manche Sachen sagt, hinterher sagt er es wieder anders oder hat wieder ein neues Wort. Und deswegen ist er eben auch sehr schwierig zu interpretieren und für viele Leute schwierig zu lesen.
Ja. Eines der Worte, auf die er sicher zutrifft, ist wahrscheinlich auch seine Vision des kosmischen Christus. Und da fragt eine Hörerin, für Teilhard de Chardin spielt eine entscheidende Rolle, was er kosmischer Christus nennt. Was ist darunter zu verstehen und ist das auch für Nichtchristen relevant?
Die Antwort würde ich sagen, die Frage würde ich mit Ja beantworten. Das müsste man aber dann im Einzelnen noch diskutieren. Denn der kosmische Christus ist natürlich, das Wort Christus ist ein christliches Wort. Ja. Insofern ist das sehr von der christlichen Tradition mitbestimmt und geht auch noch weiter auf das hebräische Denken zum Teil zurück. Aber Christus, wie die Christen ihn verstehen, ist besonders christlich. Aber was Theia damit meint, er meint nicht damit hauptsächlich den historischen Jesus. Christus ist natürlich mit dem historischen Jesus in gewisser Weise direkt verbunden, aber der historische Jesus ist dem Theia viel zu klein. Nicht, das ist der Jesus, der nur unser Bruder war, der Jesus, der einfache Mann, der Jesus, der die Armen betreut hat und die Kranken geheilt hat. Das sind alles wunderschöne Wunder und das ist alles sehr inspirierend, aber er meint eben viel mehr, dass der Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, der, was die Christen Christus nennen, dass der Christus nicht zu eng unter den Christen eingefangen werden soll. Er soll nicht im Gefängnis des Christentums bleiben. Er sieht den Christus als die geistige Kraft im Universum, im Kosmos. Der ganze Kosmos ist vom Geiste Christi belebt. So sieht er das. Nicht, dass die Dynamik Christus kommt, um die Welt zu verwandeln. Und alles, was sich im evolutionären Prozess tut, diese ganze Verwandlung, die Größe, das Werden des Lebens, das Ausbreiten des Lebens, das ist alles für ihn im tiefsten mit dem christlichen Geist, also mit dem Geiste Gottes verbunden. Mhm. Aber da gibt es noch, ich meine, man könnte da noch sehr viel mehr sagen und zwei Jesuiten, die haben da ausführlich drüber geschrieben. Das ist ein Thema, das sehr zur Diskussion steht.
Verstehe. Ich würde hier auch gern wieder das Mikrofon aufmachen und sehen, ob sich eine Teilnehmer oder Teilnehmerin auch wieder per Telefon hier mit einschalten möchte.
Okay.
Die Leitung wäre jetzt offen, wenn Sie sich einbringen wollen. Das wäre die Gelegenheit.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo? Ich hätte noch eine Frage, ich war vorhin schon mal dran, aber eine Frage hat mich jetzt noch beschäftigt, als Sie das beschrieben haben, dass er sagt, zu der Frage, brauchen wir eine neue Religion? Und dass er ja darauf gesagt hat, wir brauchen eigentlich auch das aus den alten Religionen und die müssen wir wertschätzen, was die uns gegeben haben und was die uns auch immer noch geben. Konnte er sich auch vorstellen, dass eine neue Religion sozusagen auf den Schultern der Alten steht oder das Alte mit integriert in das Neue? so wie es von
ja,
den...
Ja, ich glaube, ich meine, Sie geben da verschiedene Möglichkeiten. Das wäre möglich. Er hat, wie ich eben sagte, er hat sehr viele Gedanken kurz skizziert und sie dann nicht weiter durchgedacht. Da müssen Sie den ja selber fragen. Ich kann das auch nicht antworten, weil Sie die Antworten nicht in seinem Werk finden werden. Nicht? Er spekuliert oder er denkt darüber nach, wo sind die Religionen? Sind die Religionen passé? Geht es jetzt um die säkularisierte Welt? Er meint dann immer nicht die Leute, warum glauben die Leute nicht mehr? Das ist er spricht von einem dissatisfied Atheism. Das ist nicht ein Wegwerfen Gottes oder der Tod Gottes, sondern die Menschen verstehen Gott nicht genug, weil die Dimensionen Gottes, so wie er den Menschen präsentiert wird, nicht den großen neuen Dimensionen unseres Universums entsprechen. Unser Gott ist zu klein, das sagt er. Und insofern will er eben das, was nun wirklich das Kernanliegen einer Religion, wie des Christentums oder des Judentums oder des Buddhismus ist, er sucht nach den wirklich essentiellen Substanzen, den Einsichten, den Triebkräften, den Quellen, die diese Religionen überhaupt hervorgebracht haben. Und er meint, dass diese neu belebt werden müssen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ihnen das eine Antwort ist. Aber im Einzelnen hat er das ja nie ausgeführt, verstehen Sie? Deswegen ist es so schwierig, ein völliges Fazit darüber zu ziehen, was er nun gesagt hätte oder sagen würde. Aber diese Bemerkungen sind eigentlich ein Ansporn, über diese Fragen weiter nachzudenken, sodass andere Leute diese Fragen beantworten können.
Ja, 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 das war sehr hilfreich, ist Ansporn, daran weiterzudenken. Vielen Dank.
Ja, ja, gut.
Eine Hörerfrage, die vielleicht auch darin direkt anschließt und die sich auch auf die christliche Religion und Teile der Jardins Beziehung dazu bezieht. Der Hörer fragt, was sagt Teilhard de Chardin zu der Verbindung von Schöpfung und Evolution? Wie sieht er das? Der christliche Schöpfungsbegriff und sein Evolutionsbegriff, ja. Da ist ja ein Spannungsverhältnis zwischen diesen zwei Begriffen.
Ja, ja. Aber eigentlich nur, weil die Schöpfung traditionell als statisch und abgeschlossener Prozess gesehen wird. Nicht von allen Theologen, aber von den meisten Theologen. Aber es gibt schon manchmal Einsichten, selbst in dem Mittelalter, dass etwas gesehen wird, dass es weitergeht, dass die Schöpfung wie eine Neuschöpfung immer weiter wirkt. Das kommt jetzt darauf an, was man unter Schöpfung versteht. Verstehen Sie? Mhm. Es ist möglich, wie das jetzt ausgedrückt wird, ich weiß nicht, ob ich das gut auf Deutsch sagen werde, dass Gott die Schöpfung durch die Evolution erschafft, wenn Sie verstehen. Es ist eine evolutionäre Schöpfung. Das ist nicht ein Prozess, am Moment des Big Bang anfing und aufhörte, sondern es ging da los und irgendwie, die Frage geht vielmehr darum, wie ist der Big Bang, kann man den Big Bang erklären, nicht? Der Anfang. Ja. Und wir können das irgendwie zeitlich nicht verstehen, weil der Anfang für uns immer ein zeitlicher Anfang ist. Was es nun heißt oder bedeuten soll, dass Gott eigentlich hinter der Schöpfung steht, ist, ich finde es schwierig, die richtigen Ausdrucksformen zu finden, nicht? Aber dass Gott durch die Evolution, dass der Schöpfungsprozess ein evolutionärer Prozess ist, nicht? Und dass irgendwie, die Frage ist jetzt, und das sind jetzt wieder neue und noch viel schwierige Fragen, hat dieser Evolutionsprozess ein Ziel? Hat er eine Richtung oder nicht? Oder ist das alles nur sinnloses Kommen und Gehen und geboren werden und sterben und eigentlich hat das alles keine Bedeutung? Da scheiden sich die Wissenschaftler und die Theologen haben natürlich von der Bibel her und vom ganzen christlichen Schöpfungsverstehen, dass da Gott irgendwie am Anfang, aber nicht, das ist nicht ein zeitlicher Anfang, das ist ein metaphysischer Anfang. Also das ist, irgendwie hat es begonnen und da ist eine Dynamik und eine Entfaltung von Prozessen, die so immens sind, dass eigentlich kein einziger Mensch die voll verstehen kann. Und worauf geht das hin? Und ist da ein Sinn und eine Richtung und hat das eine Bedeutung? Hat die Schöpfung eine Bedeutung? Das sind Fragen, die nun wirklich sehr durchdiskutiert werden müssen.
Frau Professor Kien, wir sind am Ende unserer Stunde angelangt. Herzlichen Dank für diesen so inspirierenden Charakterisierung und Schilderung von Teilhards Spiritualität und von seiner Philosophie. Sie haben, glaube ich, bei vielen von unseren Zuhörern sehr viel auch an Denken und neuen Inspirationen hier ausgelöst. Und nochmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und vielleicht werden wir das Gespräch ja in der einen oder anderen Form auch mal noch weiterführen können.
Das ist sehr nett von Ihnen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich kenne zwar die Literatur in Deutschland weniger gut als im Englisch, aber ich habe hier ein Buch, Teilhard de Chardin in der Diskussion. Das ist schon 1986 von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt publiziert worden. Und dann gibt es noch ein Schiwi-Lesebuch vom Walter Verlag. Das heißt, das Teilhard de Chardin Lesebuch ist 1987, glaube ich, herausgekommen. Also es gab schon Texte, aber vielleicht ist im Augenblick nicht so leicht, etwas zu finden. Man müsste ihn eben mehr in die Diskussion mit einleiten und mit teilnehmen an seinen inspirierenden Vorschlägen, also wirklich unsere Prozesse und unsere Verantwortung für die weitere Entwicklung der Menschheit als auf der ganzen Erde verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und das hat ja viele, viele Implikationen von der Wirtschaft bis zur sozialen Ordnung, bis zur Erziehung und Wissenschaft und so weiter, und religiösen Haltung und die Spiritualität. Das kommt alles mit da hinein. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Schönen guten Abend. Dankeschön.